Good News for You. Redaktionsgeflüster.
Hallo und herzlich willkommen zum Redaktionsgeflüster, die 22. Episode. Ich freue mich ganz besonders auf die Episode, denn die 22 ist meine Lieblingszahl. Oh. Mir gegenüber sitzt der Flo. Hi Flo.
Hallo Chrissy, schön mal wieder hier zu sein.
Ja, freut mich auch sehr. Heute haben wir eine spannende Episode und wir sprechen über wichtige Themen der Menschheit, würde ich sagen. Also wir sprechen über Gesundheit, wir sprechen über Mode, über Kinder und Ernährung. Aber bevor wir starten, die Frage an dich, was ist denn eine Good News, die dir in der letzten Zeit über den Weg gelaufen ist, die dich glücklich gemacht hat?
Über den Weg gelaufen würde ich gar nicht so sagen, aber ein positives Gefühl, das mich die letzten Tage begleitet, ist das Glücksgefühl nach einem gelungenen Konzert, das ich am vergangenen Samstag mit meinem Chor hatte. Du warst da, die Isolde war auch da.
Ja.
Hallo Isolde aus dem Off. Macht sie sich bemerkbar.
Ja, wir sind heute zu dritt.
Genau. Isolde hören wir gleich auch noch. Und ich bin einfach froh, dass dieses Konzert so gut angekommen ist, dass alles so gut geklappt hat. Und das hat die Tage noch bei mir so nachgewirkt und freut mich einfach sehr. Und das ist mein Good News-Erlebnis der letzten Zeit. Und wie ist es bei dir?
Ja, ich hatte auch ein Good News-Erlebnis, was mich so ein bisschen trägt, auch seit ungefähr 2 Tagen. Es ist nicht so was Monumentales wie ein Chorkonzert. Aber wir haben in den letzten 2 Tagen unsere Wohnung gestrichen, das heißt den Gang in unserer Wohnung. Und jetzt werden wir noch das Parkett abschleifen. Und irgendwie macht mich das total glücklich, weil die Wand war so dreckig und so alte Farbe war da überall dran. Und es ist echt toll. Jetzt ist es richtig schön weiß. Und ich freue mich, wenn das Parkett jetzt dann auch noch neu gemacht wurde.
Ja. Fühlt man sich richtig produktiv und dass man was geschafft hat
und
was neu gemacht hat.
Ja, und vor allem ist es was, das wir schon seit mindestens 3 Jahren vor uns herschieben. Und jetzt haben wir es halt einfach mal gemacht. Und ich finde es immer toll, wenn man dann auf einmal merkt, hey, es ist gar nicht so schwer, wie man immer dachte. Ja.
Man muss es einfach machen dann mal.
Richtig, genau. Und so ist es ja auch immer bei den Leuten, die wir vorstellen auf unserem Portal. Das sind auch Macher, die meisten. Ja, setzen Sachen um, stellen Dinge auf die Beine, wo man sich vielleicht am Anfang denkt so, hui, wie soll das funktionieren? Und dann geht's doch.
Genau. Zum Beispiel die Menschen hinter Fairytale Fashion. Mhm. Fairytale heißt, soweit ich mich erinnere richtig an meinen Englischunterricht, Märchen. Fashion ist die Mode, also Märchenmode. Erklär mal, was da genau dahinter steckt.
Märchenhafte Mode, könnte man sagen. Ja, aber es ist auch ein schönes Wortspiel mit dem Wort fair. Denn es ist faire Mode, also nachhaltige Mode. Es ist auch sehr bunte Mode und es ist Mode, die aus Österreich und Nepal kommt.
Und was ist besonders an dieser Mode?
Ja, besonders an dieser Mode ist, sie wird in Österreich designt und zwar hat das ganze Projekt ins Leben gerufen Ingrid Gumpelmeier-Grandl und sie ist auch eine große Nepal-Begeisterte, die auch viele Netzwerke dahin hat, viele Connections. Und ihr war es eben wichtig, die Leute dort zu stärken und vor allem auch das alte Handwerk zu stärken. Also es ist so, dass sie Dinge designt in Österreich, ganz bunte Mode. Also da kann man gerne mal auf unserem Portal nachgucken. Wir haben da auch schöne Fotos drin. Ganz, ganz bunte Mode. Und in Nepal wird es dann produziert und zwar in Webereien, Schneidereien, Filzereien und Druckereien. Und sie fährt auch immer wieder hin und schaut nach, wie das dort produziert wird. Also man kann sich auf jeden Fall sicher sein, dass es unter fairen Bedingungen produziert
wird. Wollte ich gerade fragen, also mit den Arbeitsbedingungen ist ja auch immer so ein Problem im östlichen Bereich, aber das ist da
Genau, sie steht da auf jeden Fall dahinter. Was auch sehr schön ist bei ihr, das ist in Österreich, in Efferding und sie macht auch immer so kleine Modenschaus und das sind nicht einfach so Modenschauen mit irgendwelchen Models, die so aussehen wie so Kleiderständer, sondern echte Menschen. Also das sind junge, alte, dünne, dicke, es war sogar schon mal jemand im Rollstuhl dabei und einfach ganz normale Menschen wie du und ich tragen die Mode. Und zeigen sie und das ist einfach schön.
Und was gibt's da so an Kleidungsstücken, also Hosen, Pullis oder alles Mögliche?
Ja, alles Mögliche und sie vertreibt es an eine Weltläden. Sie hat einen Online-Shop und ganz selten allerdings ist auch ihr Atelier geöffnet. Das ist ein ganz kleines und aber hauptsächlich läuft es über Online-Shop und über die eine Weltläden. Und was auch noch wichtig wäre zu erwähnen, sie wurde auch schon ausgezeichnet als umweltbewusste Unternehmerin mit 2 verschiedenen Auszeichnungen. Und sie sagt, das fand ich eigentlich ganz interessant, auch ihren Spruch, sie sagt, wir machen nicht Mode, weil es zu wenig Mode, sondern wenig sauber produzierte Mode gibt.
Also, Mode gibt es ja wie Sand am Meer, aber halt genau diese besonders produzierte kommt nicht so oft
vor. Das schreibt sie sich auf die Fahnen und dafür steht sie ein.
Ja. Also guck mal rein bei Fairy Tale Fashion.
Ein weiterer Beitrag, der diesen Monat auf unserem Portal erschienen ist, da ging es um eine Krankheit. Und zwar ging es um die Epilepsie. Am 5. Oktober war Tag der Epilepsie. Und du, Flo, du hast dich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt.
Genau. Und was ich mich so bei Epilepsie frage oder vielleicht auch sich viele fragen, was macht man eigentlich, wenn jemand einen epileptischen Anfall hat?
Genau.
In Deutschland gibt es ungefähr 600.000 bis 800.000 Betroffene. Das sind so 0,5 bis 1% der deutschen Bevölkerung. Epilepsie ist auch ganz vielfältig. Also man hat so dieses Bild vor Augen, diese epileptischen Anfälle. Jemand liegt am Boden, bewegt sich. Das ist auch eine Ausprägung, aber nicht die einzige. Und die halt auch am bekanntesten ist. Und ich habe mich dann gefragt, ja, was macht man dann eigentlich, wenn man jetzt sieht, da geht es jemandem nicht gut, jemand hat so einen Anfall. Da habe ich mit der Epilepsieberatung Oberpfalz gesprochen. Die haben mir da sehr, sehr gerne Auskunft gegeben und Infos gegeben. Mhm. Also herzlichen Dank an dieser Stelle auch für den netten Kontakt dazu. Und das Wichtigste ist, wenn jemand einen epileptischen Anfall hat, dass man die Person schützt, und zwar davor schützt, sich selbst zu verletzen. Mhm. Also das heißt zum Beispiel Gegenstände, die in der Nähe der Person liegen, Stühle oder irgendwas, woran sich die Person verletzen könnte, wegzuräumen. Mhm. Was man auf keinen Fall machen sollte, irgendwie versuchen, die Person zu beruhigen, weil so ein Anfall geht meistens von selbst vorbei. Man sollte eben, wie gesagt, versuchen, eine sichere Umgebung für die Person zu schaffen, einfach da zu sein, zu beobachten, wie geht's der Person im weiteren Verlauf, sie zu schützen. Und wichtig ist, wenn das Ganze länger als 5 Minuten geht oder die Person bewusstlos ist, also auch gar nicht reagiert, dann sollte man umgehend einen Arzt rufen, weil dann kann es wirklich auch gefährlich werden.
Also es ist gar nicht immer so, dass man sowieso einen Arzt rufen sollte.
Nee, also wenn man merkt, die Person oder nach 2 bis 3 Minuten gibt sich das wieder, dann einfach für die Person da sein, ruhige Umgebung schaffen, einfach schauen, braucht sie gerade noch etwas. Mhm. Aber je länger es dauert, umso dringender ist es dann, einen Arzt zu rufen. Es gibt auch die Empfehlung, wenn man die Person zum Beispiel gar nicht kennt, die jetzt so einen Anfall hat, dann ist es auch eher empfohlen, schneller einen Arzt zu rufen, weil man halt vielleicht nicht weiß, es ist jetzt wirklich was Akuteres. Wenn es jetzt jemand aus dem Bekanntenkreis ist, kann man das wieder anders beobachten. Aber zusammengefasst nochmal wichtig, ruhige Umgebung schaffen, Gegenstände entfernen, die für Verletzungen sorgen können, bei der Person sein. Und wenn es wirklich länger als 5 Minuten dauert, da sollte man auch tatsächlich auf die Uhr gucken, dann auf jeden Fall einen Arzt verständigen.
Auf jeden Fall sollte man nicht in Schockstarre verfallen.
Genau, also
und
einfach.
Nichts machen.
Ja, das war
weil
für mich.
Es ist ja schon beängstigend auch,
ja,
ne, wenn sowas
und
passiert.
Und für mich war das auch eine Erkenntnis aus dieser Recherche zu diesem Tag der Epilepsie, dass man auch wirklich was tun kann und auch einfach zu wissen, so diese, in Anführungszeichen, nennen wir es mal, erste Hilfe bei einem epileptischen Anfall, einfach auch bewusst zu haben, im Gedächtnis zu haben. Und wenn ihr da nochmal mehr genau nachlesen wollt dazu, dann schaut auf unsere Homepage zu diesem Beitrag zum Tag der Epilepsie. Da haben wir auch Schaubilder und entsprechende Erklärungen, was eigentlich die Krankheit genau ist, verlinkt. Da könnt ihr euch informieren. Am Anfang des nunmehr vergangenen Monats hat uns im Good News Team eine Nachricht auch erreicht, die uns sehr bewegt hat. Eine Person, die auch auf unserem Portal immer sehr präsent war, ist verstorben, und zwar Jane Goodall. Und Isolde aus unserem Good News Team hatte mit Jane Goodall auch immer wieder zu tun. Isolde, vielleicht magst du mal kurz erläutern, weil für viele ist die Jane Goodall, die sie vielleicht nur oberflächlich kennen, ja diese Forscherin mit den Schimpansen gewesen. Aber du hast sie ja auch persönlich sogar mal gesehen und getroffen. Was hat für dich Jane Goodall so besonders gemacht?
Dr. Jane Goodall wusste eigentlich schon als junges Mädchen, dass sie was mit Tieren machen möchte. Sie wusste relativ bald, dass sie nach Afrika möchte. Und sie hatte Gott sei Dank eine Mama, die sie darin unterstützt hat. Das war in der Zeit, in der sie groß geworden ist. Ich meine, sie ist jetzt mit 91 Jahren gegangen, war das schon etwas ganz Besonderes. Und sie war die Erste, die quasi nicht studiert hatte, sondern in die Forschung ging und Schimpansen anders betrachtet und beobachtet hat. Nicht wie Nummern, sondern sie hat jedem Tier einen Namen gegeben und sie war unendlich geduldig, geduldig, geduldig. Und dann ist tatsächlich so der Funke übergesprungen. Ich erinnere mich, dass sie erzählt hat, ein Schimpanse, das war dann quasi so der Boss, der ist auf sie zugegangen. Also sie hat tatsächlich geschafft, Kontakt aufzunehmen zu den Tieren, dass sie quasi sie als eine der ihren erkannt hat und sie hat die Sprache gelernt. Das war phänomenal und es hat natürlich eine Weile gedauert, bis sie da mit ihrer Art der Forschung angenommen worden ist, aber sie hat sich echt ja so verdient gemacht um die Erforschung von Tieren und dass die nochmal ganz andere Wesen sind, als wir so bis dato vielleicht geglaubt haben.
Aber das war ja nicht nur das Einzige, für das sie sich eingesetzt hat. Du hast sie ja in anderen Zusammenhängen auch noch näher kennengelernt. Wie hast du sie da wahrgenommen?
Das erste Mal habe ich sie 2019 erlebt in München. Da war sie zu ihrem 85. Geburtstag eingeladen. Das Dr. Jane Goodall Institut in München hat da ein riesengroßes Fest, ja, kann man schon als Fest bezeichnen, ausgerichtet. 1700 Leute sind gekommen, der Saal war brummvoll und ich war wirklich dankbar, noch eine Karte bekommen zu haben. Und diese kleine, zierliche Frau kommt auf die Bühne und begrüßt ihr Publikum in Schimpansensprache. Da ist ein Ruck durch die Menschen gegangen, weil alle irgendwie gemerkt haben, wir sind viel stärker mit der Natur und auch mit anderen Lebewesen verbunden, als uns so allgemein bewusst ist. Sie hat erzählt, eigentlich wäre sie am liebsten immer, glaube ich, im Dschungel geblieben und hätte diese Forschung betrieben. Aber dann gehst du natürlich irgendwann, sie hat irgendwie ihren akademischen Grad nachgeholt, sie war auf Konferenzen und hat dann damit bekommen, was mit Schimpansen passiert. Dass sie durch Tierversuche ganz brutale leiden müssen, dass ihnen Lebensräume entzogen werden durch Rodung von Wäldern und so weiter. Und sie wusste, sie muss für diese Lebewesen, die sie so ins Herz geschlossen hat, die im Übrigen erstaunlich ähnlich sind zu Menschen, auch mit aggressivem Verhalten und so weiter, da geht's schon auch zur Sache. Also da ist gar kein so großer Unterschied. Die DNA ist auch in vielen Punkten, die DNA ist wohl auch ziemlich identisch, das hat mich alles ziemlich überrascht. Jedenfalls wusste sie damals, ich muss für diese Tiere eintreten. Und wenn du einmal anfängst, für Tiere einzutreten, dann weißt du, was da alles noch mit dazugehört. Und sie war dann über Jahrzehnte hinweg jetzt wirklich auch als Aktivistin für die Umwelt, für den Frieden unterwegs. Und sie hat auch immer wieder geguckt, junge Menschen zu erreichen, weil ihr klar war, wir müssen Kinder, wir müssen Jugendliche erreichen, damit sich etwas ändert. Das Verständnis für die Natur, für die Ressourcen, alles sorgsam und achtsam zu behandeln, das muss schon früh gesetzt werden. Dazu gibt's die Bewegung Roots and Shoots, die in unendlich vielen Ländern existiert. Also was diese Frau alles bewirkt hat, ist phänomenal.
Ja, und bei uns auf dem Portal gibt's ja Jane Goodall auch in vielen Beiträgen zu lesen und auch zu sehen und zu hören. Also einfach mal Jane Goodall in die Suchleiste eingeben, dann werdet ihr sehen, wir haben öfters schon über sie berichtet.
Wir haben vor allen Dingen eine besondere Aufnahme. Da ist sie da gewesen 2023 in München und der Daniel und ich, wir hatten die Gelegenheit am Abend beim Evening of Hope dabei zu sein. Und diese Rede durften wir aufzeichnen und die gibt es auch auf unserem Portal, natürlich in englischer Sprache. Wir haben sie auf Deutsch übersetzt, es ist also alles zur Verfügung. Und ich möchte gerne mit einem Satz schließen, der da lautet, also was sie den Menschen immer wieder mit auf den Weg gegeben hat. Wir sind alle Menschen und miteinander verbunden. Das Blut, die Tränen, die Liebe, all das ist gleich, weltweit. Und in ihren letzten Wochen und Monaten ist sie ganz oft gefragt worden, weil sie ist ja bis in ihr hohes Alter 300 Tage jedes Jahr unterwegs gewesen, um Menschen zu erreichen, ist sie immer wieder gefragt worden, mein Gott, wenn man sich die Krisen weltweit anguckt, die Kriege, die Zerstörung, wir sind doch gar nicht mehr zu retten. Und sie hat immer gesagt, ja, wenn man global denkt, dann könnte einen das überfordern. Fangt lokal an, in eurer Umgebung, guckt, was ihr da machen könnt. Und wenn wir das alle tun, ist da unendlich viel passiert. eine tolle Frau. Also ich werde sie immer im Herzen behalten. Und für mich ist sie ein großes Vorbild, weil wir können so viel bewegen. Und es ist ziemlich egal, wie alt man ist. Die Grenzen setzt man sich selber. Auch das hat sie wirklich gut weitergegeben. Also mich hat Jane Goodall wirklich sehr inspiriert. Das wird auch nachwirken. Habt ihr denn so eine Art Vorbild oder einen Menschen, wo ihr sagt, ja, das könnte auch für mich was sein, da will ich mir eine Scheibe abschneiden?
Also ich habe neulich ja auch eine sehr tolle Erfahrung gehabt oder habe einen Menschen getroffen, wo ich mir dachte, ja, das, was der ausspricht, klingt vielleicht so ein bisschen unbequem in mancher Ohren, aber es stimmt total. Und zwar Michael Buscheuer, der ist der Leiter der Organisation SpaceEye. Wir haben schon ziemlich viel über SpaceEye auch berichtet auf unserem Portal. Und ich habe ihn neulich bei einer Firmenfeier gesehen. Da hat er einen langen Vortrag gehalten. Und was mich da so beeindruckt hat, er hat ja im Prinzip zuerst CI gegründet und dann SpaceEye. Und zwar aus dem Nichts heraus. Er hat gesehen, da ist ein Missstand, da passiert was, was mir nicht gefällt oder was ich schlimm finde. Und ich muss was machen. Und dann hat er was gemacht. Und er hat gesagt, das fand ich sehr, sehr spannend und irgendwie dachte ich mir, ja, es stimmt. Er hat gesagt, wenn du einen Missstand feststellst irgendwo in der Welt und sei es auch nur bei dir lokal um die Ecke oder vor allem da wahrscheinlich und du stellst fest, dass du Handlungsspielraum hast, also dass du handlungsfähig bist, dann fällt dir die Verantwortung eigentlich schon fast auf die Füße. Also dann musst du eigentlich was machen. Und genau danach hat er gehandelt. Er hat gesagt, okay, diese Menschen, also da geht es um Seenotrettung, die ertrinken im Mittelmeer, ich kann das nicht mit angucken, ich muss was machen. Und er hat was gemacht. Das fand ich sehr, sehr inspirierend und beeindruckend und ich muss da wirklich sehr oft dran denken, dass das wirklich ja so ein wahrer Spruch ist einfach.
Ich persönlich finde Menschen bewundernswert, die, da passt der eigentlich ganz gut rein, die Macher sind, also die nicht lange überlegen, ja, soll ich nicht. Was könnte ich machen? Soll ich es vielleicht doch bleiben lassen? Mhm. Da gibt es ja diesen bekannten Song, soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein?
Ja.
Jein. Und die Leute, die sagen, ja, ich mach's, finde ich bewundernswert. Und ich denke mir auch manchmal, ob es vielleicht nicht besser wäre oder man sich mehr motivieren könnte, einfach auch mal mehr Macher zu sein.
Und genau diese Geschichten bringen wir ja auch bei Good News for You.
Ja.
Auch so Geschichten im Kleinen, aber es zählt wirklich alles. Und das macht dann schon wieder Freude. Und mich macht es dann auch wieder zuversichtlich.
Superhelden-Kids. Darum geht's jetzt im Folgenden. Ihr stellt euch jetzt vielleicht, keine Ahnung, Batman oder sowas in klein vor. Geht, glaube ich, nicht ganz darum, oder Chrissy? Aber es geht um Persönlichkeit von Kindern.
Ja, und da kann man schon mal ein Superheld werden, definitiv. Oder eine Superheldin. Denn jetzt... Genau, bei den Superhelden-Kids, da geht's um Persönlichkeitsentwicklung für Kinder. Das klingt vielleicht jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig, aber ist es eigentlich überhaupt nicht. Denn Katrin Mikan, das ist die Gründerin von Superhelden-Kids hier in Regensburg tatsächlich, ein Start-up, die hat sich gedacht, ja, Emotionen und Gefühle zu steuern, damit umzugehen, das schaffen viele Erwachsene auch nicht so gut. Mhm. Und wie toll ist es denn, dass eigentlich im Kinderalter zu lernen, damit umzugehen und irgendwie sich besser zu steuern. Und das hat sie angefangen. Sie hat Programme entwickelt für Kita-Kinder, für Grundschulkinder, aber auch für zu Hause. Kleine Superhelden hat sie entwickelt, kleine Gefühlis heißen sie bei ihr. Das sind quasi Emotionen wie Wut, Trauer, Ekel, Freude. Und da hat sie so kleine Figuren draus gemacht, damit man sich damit identifizieren kann, die Kinder. Und mittlerweile ist das Startup richtig groß geworden. Wir haben über die berichtet in 2021. Genau zur Corona-Zeit wurde das Unternehmen gegründet. Leider, danach kam Corona, dann war erstmal alles online. Und mittlerweile sind 5 Jahre vergangen. Und ja, die Superhelden-Kids haben jetzt 2 ganz tolle Auszeichnungen gewonnen. Und zwar einmal den Zebra Award für nachhaltige Startups in der Oberpfalz. Was super toll ist für sie, also auch eine wirkliche Auszeichnung und eine Würdigung dafür, was sie machen und dass mentale Gesundheit für Kinder auch so ein bisschen ja den Stellenwert bekommt, den es eigentlich auch bräuchte, weil es ist, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, das ist eigentlich die Grundlage für ganz vieles. Also wenn du wenn du es schaffst, Kinder so aufwachsen zu lassen, dass sie ein gesundes Verhältnis zu ihren eigenen Gefühlen, zu ihren eigenen Emotionen bekommen, dann fällt so vieles so viel leichter in der Folge in ihrem Leben. Und was sie auch gewonnen haben, ist keine Auszeichnung, aber sie wurden aufgenommen in die Empfehlungsliste für Präventionsprogramme, in die grüne Liste Prävention. Das bedeutet, dass auch zum Beispiel Kindergärten oder Schulen, die diese Programme buchen, das auch über Krankenkassen abrechnen können und ja, sie werden dann leichter gefunden und sowas.
Vielleicht ganz konkret, damit man sich das besser vorstellen kann, also was machen die Kinder dann oder was gibt es da Kurse oder wie konkret können die jetzt zum Beispiel den Umgang mit Emotionen trainieren? Was bieten die Superhelden-Kids da an?
Also zum Beispiel bei den Grundschulprogrammen ist es dann so, dass die Lehrkräfte das durchführen mit den Kindern. Es läuft dann über mehrere Wochen und das sind dann ja einfach, dass sie erstmal Gespräche führen. Was gibt's überhaupt für Gefühle? Was habe ich für Gefühle? Was lösen die in mir aus? Also, dass sie auch so Achtsamkeitsübungen machen, wenn ich wütend bin, was passiert da mit mir? Wo spüre ich das im Körper? Oder auch, wo kann ich das dann auch hinleiten? Also Wut kann man natürlich einfach rauslassen, ist aber ja natürlich nicht immer so gesellschaftlich akzeptiert auch. Das heißt, man muss lernen, das zu lenken, also in Bahnen zu lenken, wo es halt auch akzeptiert ist und wo man aber trotzdem nicht das Gefühl hat, man unterdrückt alles. Weil Kinder sind ja immer noch sehr offen, unterdrücken nicht viel, zeigen ganz viel und oft können halt auch Erwachsene schlecht damit umgehen. Also ich glaube, wenn so ein Kind das lernt, dann lernt die erwachsene Person, die dabei steht, auch ziemlich viel, glaube ich, über sich, weil man muss dann auch mal lernen, damit umzugehen. Und ja, es gab eine ganz nette Geschichte, die sie erzählt hat über eine Klasse, die im Prinzip von einer Lehrkraft überhaupt nicht mehr handelbar war. Also es war eine richtig wilde Klasse, die haben gemacht, was sie wollten. Die Lehrerin stand kurz vorm Burnout. Dann kam eine andere und hat dieses Programm mit den Kindern gemacht und plötzlich wandelte sich das ganze Klassenklima. Also die Kinder sind viel mehr mit sich in Berührung gekommen, mit ihren Gefühlen und auch mit denen von den anderen Kindern und konnten dann viel besser miteinander umgehen.
Und die Zielgruppe, sage ich mal, sind dann Kinder welchen Alters? Also welche Spanne deckt das ungefähr
ab? Also das fängt eigentlich schon im Kita-Alter an, also ab zwei, drei fängt es an.
Da frage ich mich, können die Kinder in dem Alter das überhaupt schon so nachvollziehen? Oder
ja, glaub mir, sie können das. Okay. Ja, weil ich habe das mit meinem Kind auch gemacht, als es so klein war.
Okay, da hast du einen Vorteil mir gegenüber.
Und das sind so kleine Sachen, wie zum Beispiel Gefühle zu spiegeln. Also wenn das Kind jetzt total wütend ist oder wenn es traurig ist, dass man dem Kind einfach sagt, du bist jetzt traurig, ich sehe dir das an. Also einfach die Gefühle auch benennen. Dem Kind das Gefühl, also ein Wort dafür zu geben. Weil dann kannst du im Späteren auch sagen, ich bin traurig und nicht, ich weiß nicht, irgendwas ist mit mir, ich kann es nicht sagen, so, ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist konkret benennen.
Richtig,
einfach, ja.
Sie können es benennen und sie können dann auch Hilfe suchen und sich Hilfe holen und ja, schauen, es gibt auch ganz viele so Anleitungen, was kann man machen, um Gefühle zu lenken, also sich ein Buch nehmen, was lesen, wenn man runterkommen will oder wenn man traurig ist, vielleicht mit jemandem sprechen oder solche, also ganz viele auch konkrete Handlungsanweisungen sozusagen.
Gibt's von und mit den Superhelden-Kids.
Und noch ein Tipp, wer sich für das Angebot von den Superhelden-Kids interessiert, der kann sich einfach bei ihnen melden auf der Website. Man muss dafür nicht in der Oberpfalz leben. Ja, von mentaler Gesundheit gehen wir jetzt zu kulinarischer Gesundheit, Ernährung.
Sozusagen, ja.
Und auch Gesundheit für unseren Planeten. Unsere Richtig. Kollegin Isabel hat diesen Monat über Crowdfarming einen Beitrag geschrieben. Und du erzählst uns jetzt ein bisschen, worum es da ging.
Flo. Genau, beim Crowdfarming ist das Stichwort, die Besonderheit, Direktvermarktung. Das heißt, Kundinnen und Kunden können Bio-Lebensmittel direkt von den Erzeugern kaufen. Dazu muss man sich mal vorstellen oder mal verinnerlichen, wie es eigentlich im sonstigen Vertriebswesen, in der sonstigen Verkaufskette laufen würde. Dazu hat eine Landwirtin aus Spanien mal berichtet, dass sie von einem Lebensmittel 10 Cent bekommt, was aber dann im Supermarkt später für 3 Euro verkauft wird. Also man sieht an dieser ganzen Kette, in diesem Verkaufswesen, da haben die Bäuerinnen und Bauern sehr wenig nur davon. Und da setzt eben dieses Crowdfarming an und ermöglicht den Erzeugern direkt an die Endkunden, also an Verbraucherinnen und Verbraucher wie uns, direkt ihre Lebensmittel anzubieten und dadurch halt auch angemessen an dem Erlös zu partizipieren.
Das klingt für mich so ein bisschen wie ein Markt, so ein Bauernmarkt, nur halt online. Also man bestellt quasi online und kriegt es dann geliefert.
Genau, man bestellt online, man kann auf diese Plattform gehen, Crowdfarming, dann sucht man sich die Lebensmittel aus, die man haben möchte. Mhm. Und für die Bäuerinnen und Bauern ist es auch, die leben vor allem auch durch ein sogenanntes Abosystem. Das heißt, viele von den Kundinnen und Kunden kaufen regelmäßig ein. Damit wird auch planbarer, wie viel sie erzeugen oder ernten müssen, was natürlich dann auch wieder gut ist, dass nicht so viel verschwendet wird, was auch in der üblichen Produktions- und Herstellungskette im Supermarkt, da ist ja alles, was eine kleine Delle hat oder was halt nicht schön ist, wird gleich aussortiert. Und beim Crowdfarming bekommt man halt auch mal was, was vielleicht jetzt nicht den Top-Schönheitspreis gewinnt, sondern vielleicht auch mal zwei verschlungene Karotten miteinander oder eine Gurke, die wie ein S aussieht, aber trotzdem von Geschmack und sonstiger Qualität einfach hervorragend ist. Also da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass da wirklich die Lebensmittel auch wertgeschätzt werden und ihre Verwendung und einfach nicht verschwendet werden, was ja auch super wichtig ist, was auch im konventionellen, ich sage es mal, Supermarktgeschäft, der auch auf verschiedenen Ebenen, also da fallen ja schon am Anfang viele raus, dann werden auch Sachen schlecht, die müssen dann auch wieder aussortiert werden und das ist beim Crowdfarming halt gar nicht so. Da wird geguckt, dass alles genutzt wird und Lebensmittel wertgeschätzt werden.
Klingt echt nach einem tollen System. Also jeder, der sich jetzt hier angesprochen fühlt, der das mal ausprobieren möchte, gerne mal bei uns vorbeischauen und dann zu Crowdfarming rübergehen. Ja gut, Flo, dann sind wir am Ende. Ich gönne mir jetzt gleich mal meine nicht so formschöne Banane, die aber bestimmt sehr lecker schmecken wird.
Ja, und, sie wird's dir danken.
Ja, und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder zusammenkommen in einem Monat und über die Good News sprechen, die wir jetzt dann in den nächsten 4 Wochen auf unserem Portal vorstellen werden.
Ja, wir wünschen euch noch einen schönen restlichen Herbst.
Lasst es euch gut
vielleicht
gehen.
Vielleicht ist es schon Winter, wenn wir uns wieder hören, wer weiß.
Ja, vielleicht ist schon der erste Schnee gefallen, wer weiß.
Das kann gut sein, ja. So im November, ja.
Kann schon manchmal sein.
Vorkommen. Ja. Also ich bräuchte es noch nicht, aber es darf ja erstmal ein bisschen
aber
Herbst sein.
Aber das ist doch das Schönste am Winter, wenn es schneit, oder?
Ja, so aber es ist ja noch nicht mal richtig Herbst.
Ja, das stimmt.
Also,
na gut.
Lassen wir den Herbst erstmal Herbst sein und dann...
Die Blätter. Darüber möchte ich noch kurz reden, Flo.
Ja.
Hast du die Blätter gesehen? Sie sind so bunt zurzeit. Es ist so schön.
Ja, das ist wirklich schön. Und ich mag es auch momentan recht gern, wenn ich bei mir aus der Wohnung gehe. Da ist so ein, also die Straßenreinigung hat die noch nicht alle weggeräumt. Und dann ertappe ich mich manchmal, wenn ich dann so mit dem Fuß so in den Blätterhaufen kicke und die so durch.
Wie früher als Kinder.
Da.
Ciao.
Kann man im Herbst auch noch ein bisschen Kind sein.
Ja, das ist doch toll. Ja, genau. Das macht mir auch mal ganz schön viel Spaß.
Ja.
Ja gut, also dann bis zum nächsten Mal und macht's gut.
Ciao.